Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Moin Moin und hallo zu einem weiteren Spezial hier bei Genregeschehen. Wir hatten die große Ehre, mit den Genre-Regisseuren oder dem Genre-Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala zu sprechen. Die beiden kennt ihr wahrscheinlich sehr gut aus dem österreichischen Nachbarland. Die Vorzeigeregisseure für Genre haben Ich sehe gemacht oder auch The Lodge. Und die sind jetzt zurück mit einem neuen Film namens Des Teufels Bad oder auch The Devil's Bath im internationalen Vertrieb. Und der kommt jetzt am Donnerstag in unsere deutschen Kinos am 21. November. Und in dem Zuge konnten wir mit den beiden sprechen. Ein sehr interessantes Gespräch über Hintergrundinformationen, wie sie zu dem Thema gekommen sind und so weiter. Richtig, richtig spannend, denn im Film geht es um den sogenannten mittelbaren Selbstmord. Das bedeutet, man lässt sich umbringen, weil man sterben will. Aber es geht hier um eine Person, die sehr gläubig ist. Und in der Religion bedeutet Selbstmord, man kommt in die Hölle. Deswegen begeht man ein Verbrechen, um dann verurteilt und hingerichtet zu werden, denn dann ist es kein Selbstmord. Wenn man vorher die Sünde beichtet, dann eben fährt man dann in den Himmel auf, so laut Glaube. Und diesen mittelbaren Selbstmord, den gab es wirklich und dazu gibt es Studien und so weiter und darauf basiert dieser Film. Es ist ein sehr düsterer Film, es ist ein sehr schwerer Film. Es ist ein Film, der wirklich an die Substanz geht, an die Nieren geht, der sehr getragen ist, sehr langsam ist. Ich musste an Hagar Tsussa zum Beispiel unter anderem denken. Ja, wer sehr getragene Dinge mag, manche könnten vielleicht sogar sagen, das österreichische The Witch, wäre ich vorsichtig, aber grob in die Richtung so ein bisschen geht's. Es ist ein sehr, sehr, sehr schwermütiger Film, aber auch ein verdammt guter Film, der sehr eindringlich ist und ein Thema eben rausholt, was ich so selbst noch nie auf dem Schirm hatte und viele von euch sicherlich auch nicht. Der Film startet, wie gesagt, am Donnerstag in Kinos. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Wir werden in der kommenden regulären Episode sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr über den Film sprechen, dann auch mit richtigen Meinungen auch von Daniel und Tino. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Diesmal auch auf Deutsch. Ja, ihr braucht kein Englisch diesmal, wie in den letzten zwei Interviews, die wir rausgehauen haben. Viel Spaß beim Interview mit Veronika Franz und Severin Fiala und wir hören uns nächste Woche. Ja, moin. Danke erstmal für die Zeit.
Sehr gerne.
Dann lasst uns gleich mal einsteigen. Euer neuer Film Teufelsbad ist ja euer erster historischer Stoff. Und mich interessiert, hattet ihr schon länger eine Idee für den historischen Stoff? War das schon länger in eurem Kopf oder vor allem eben auch zu diesem bestimmten Thema? Oder wurdet ihr dadurch erst inspiriert? Ich komme vor allem dadurch drauf, weil es gab einen sehr bekannten Podcast von Kathy Stewart dazu, der hieß Suicide by Proxy in Early Modern Germany. War das vielleicht auch eine Inspiration oder hattet ihr das Thema schon vorher auf dem Schirm?
Es ist sehr lustig, dass du das sagst, weil die Kathy Stewart war der Anfang dieses ganzen Films. Allerdings schon vor 10 Jahren, und zwar war es ein amerikanischer Podcast, This American Life, und das hat gehandelt von Loopholes, und ja. Da hat Kathy Stewart dieses Phänomen von Suicide by Proxy quasi kurz erwähnt und auch, ja, dass es einen österreichischen Fall gibt, und wir waren völlig sozusagen von den Socken und haben gesagt, wir wissen überhaupt nichts davon. spielt offenbar hier, und
okay. Haben die Kathy dann vor 10 Jahren eben schon kontaktiert und die war gleich ganz begeistert, dass es da möglicherweise einen Film geben könnte. Ich meine, das hat jetzt 10 Jahre gedauert, muss man sagen. Aber die hat uns ihre ganzen Quellen, die hat alles irgendwie bereitwillig und zur Verfügung gestellt. Und
okay.
Und gearbeitet. Das heißt, wir sind tatsächlich, waren da wirklich an der Quelle und haben da auch von der hunderte Fälle irgendwie mal ausführlich, einmal weniger ausführlich dokumentiert. wird geschickt bekommen und lesen dürfen.
Also eigentlich nein, wir haben nie geplant, einen historischen Film zu machen. Das ist auch was Einschüchterndes. Okay. Ne? Also weil historische Filme sind ja immer auch teuer. Also das ist mal, die Finanzierung ist schon schwieriger, die Herstellung ist schwieriger, weil man sozusagen immer damit zu tun hat, vielleicht aus Museen. Also das ist einfach, man kann nicht Alltagskleidung nehmen, man kann nicht Alltagsmotive nehmen, Locations nehmen, sondern das ist alles schwieriger. Und es gibt so viele schlechte historische Filme, wo Menschen künstlich sind, wo alles falsch ist, die Menschen falsche Dinge essen oder falsche Kleidung tragen oder irgendwie nicht so wirken, furchtbar. Also es so viele Fallen und Fehler gibt's da, dass man eigentlich gar nicht anfangen will.
Also wir wollten eigentlich nicht, aber das Thema hat uns dann irgendwie so sehr interessiert. Ja, wir wollten eigentlich nicht. Und dann, was uns total fasziniert hat an dem bestdokumentierten Fall, auf dem der Film auch zum Großteil basiert, ist, dass wenn man das liest, und es gibt ja aus der Zeit eigentlich kaum Quellen so von normalen, einfachen Leuten, also das weiß man nicht, und besonders Frauen, also dafür hat sich ja die Geschichtsschreibung auch nicht interessiert, also da weiß man eigentlich nichts. Und wenn man das liest, ist man verblüfft, einerseits, weil es total berührend ist und sehr offen und ehrlich, und das ist, man hat das Gefühl, da spricht wirklich ein Mensch mit einem, und gleichzeitig, weil es sich auch total modern und heutig anfühlt. Also das ist überhaupt nicht so, dass man sich denkt, damals komische Person, sondern das war wirklich so, okay, ich verstehe alles, wovon die spricht. Das ist irgendwie eine Perfektionistin, die quasi an Ansprüchen zerbricht, die einerseits sie an sich selbst stellt, andererseits die Gesellschaft an sich stellt, und sie sucht die Schuld immer bei sich und daran zerbricht sie. Das ist was sehr, finden wir, sehr Modernes, das vielen Frauen auch heute noch begegnet. Und das war so faszinierend, dass man da auf einmal was liest, und das ist eigentlich ein Problem, das wir heute noch ganz genauso kennen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo man gesagt hat, naja, vielleicht machen wir doch einen historischen Film, weil wir gelernt haben, das ist ja gar nicht so, was das einen distanziert, irgendwie so ein Museumsstück, sondern das ist irgendwie sehr heutig. Und so haben wir versucht, den Film auch zu denken und umzusetzen, dass das eben nicht ein Museum ist, sondern dass das irgendwie, also auch manchmal absichtlich historisch nicht korrekt ist, um die Zuschauer weniger zu distanzieren. Zum Beispiel unsere Karpfenabfischer, die tragen alle ihre echten Hüte. Das sind nämlich echte Karpfenabfischer, und die Hüte sind eigentlich modern. Es fällt nur niemandem auf, weil es einfach so wirkt, als würden die Hüte zu diesen Menschen
gehören.
Genau. Insofern, wir haben alles versucht, um dieses Gefühl, dass das heutig ist, auch in den Film irgendwie mitzunehmen.
Ich will noch quasi was hinzufügen, zu was modern gewirkt hat, also abgesehen von dass sie an den Ansprüchen scheitert, dass sie unter einem Leistungsdruck gestanden ist. Sie hat auch eigentlich nur, weiß ich nicht, 15, 17 Kilometer von einem Ort zum anderen geheiratet, und trotzdem ist sie in eine fremde Welt, für sie fremde Welt gelandet. Also sie war in heutiger Sprechweise eine Migrantin, die sich in einer neuen Welt nicht zurechtgefunden hat, weil in dieser Familie andere Regeln geherrscht hat, sie musste eine andere Arbeit lernen, also so, und das war auch ein Aspekt sozusagen, es waren damals nur zwei Dörfer und heute wären es vielleicht Kontinente oder Länder, aber sozusagen, dass sie sich als Außenseiterin gefühlt hat, die in diese ihr fremde Welt, wo halt andere Regeln geherrscht haben, sich nicht zurechtgefunden hat, finde ich auch ein sehr modernes Thema, und wir reden ja auch immer davon, sozusagen, was für einen Druck die Leistungsgesellschaft auf uns heute ausübt, sozusagen, und wie sehr man funktionieren muss, und die musste funktionieren, und alle Leute damals mussten funktionieren, weil die Arbeit war sehr wichtig. Wie heute. Und wenn man dem nicht genügt, dann ist man gleich der Failure und man ist selber schuld, dass man die Dinge nicht auf die Reihe kriegt. Und wenn man eine Depression hat, sozusagen, ist man vielleicht faul und soll sich zusammenreißen. Also all diese Dinge sind sehr, sehr modern. Auch diese Depression, wie sie das beschreibt in der Zeit. Ja.
Also modern ist gut, modern glaubt man dann immer, ist was Positives, aber das Schreckliche ist, es hat sich nichts verbessert.
Ja, dass man ablesen kann auf die heutige Zeit, das ist mir auch aufgefallen.
Und natürlich gibt es heute Medikamente. Also man könnte natürlich sehr einfach sagen, es gibt heute Psychotherapie und es gibt Medikamente. Aber es ändert ja an den gesellschaftlichen, also so an dem Grund, an der Erde, in der das Ganze wurzelt.
Es werden Symptome behandelt, aber es wird nicht das zugrunde liegende Problem irgendwie behandelt.
Die Wurzel.
Die Gesellschaft, und das sind irgendwie wir alle.
Absolut, deswegen, das ist mir aber beim Schauen auch aufgefallen, dass die Parallelen sind leider immer da, obwohl es eben so weit zurück verortet sein soll, was auch absolut raussticht. Was glaubt ihr denn persönlich, warum ist dieses Thema auch des mittelbaren Selbstmords, warum ist das so unbekannt, obwohl es irgendwie allein mehrere hundert belegbare Fälle in Europa gab? Warum ist das so stiefmütterlich?
Ja, haben wir auch mit der Cathy Stewart darüber geredet, weil wir auch irgendwie fasziniert waren, dass das irgendwie keiner weiß und wir auch nicht wussten. Und ja, da gibt es so ein paar Antworten dazu. Aber eine ist zum Beispiel, dass, also wie wir gesagt haben, Geschichtsschreibung sich nicht interessiert hat, grundsätzlich einmal für diese Art von Menschen, die diese Verbrechen begangen haben, auch nicht und besonders nicht für Frauen. Und als Frauengeschichtsschreibung dann in den 1960ern irgendwie ein Thema wurde, dann haben sich die oder hat sich die auch eher beschäftigt mit Phänomenen, die leicht zu kategorisieren sind. Zum Beispiel, wenn man sagt Hexenprozesse, da waren Frauen irgendwie eindeutig die Opfer einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist quasi Feminismus, der diese Frauengeschichtsschreibung betrieben hat, ist das ein leicht einzuordnendes Phänomen. Und das ist quasi gut auch ein Tool, um was über eine Gesellschaft zu sagen, das man auch gerne sagen möchte. Das Phänomen Suicide by Proxy ist viel komplizierter, weil die Frauen gleichzeitig auch Täterinnen sind. Und das war auch das, was uns mehr daran interessiert hat. Das ist schwerer verdaulich, das ist schwerer einzuordnen und man weiß nicht so schnell, wie man sich dazu verhalten soll, wie man sich dazu fühlen soll. Und das finden wir alles toll dran und spannend. Und eigentlich würden wir sogar so weit gehen zu sagen, es ist feministischer, darüber einen Film zu machen, als den 117. Film über Hexenprozesse, weil unser Film auch quasi die Wahrheit zumutet, dass Frauen eben auch Täterinnen sein können, dass die nicht nur Opfer sind. Also es ist eh schrecklich, wohin die Gesellschaft, so wie groß die Not gewesen sein muss, dass man so einen Ausweg wählt. Also das ist eh alles schrecklich, aber es wurden auch unschuldige Menschen getötet. Und ich glaube, dass man Frauen auch zutraut, dass sie Täter und Opfer irgendwie sein können und dürfen, ist eigentlich feministischer als Frauen immer nur zu Opfern einer Gesellschaft zu stilisieren. Das ist irgendwie zu einfach, kommt uns vor.
Ich verstehe den Ansatz. Das ist Wahnsinn, wirklich, dass man davon sonst nie was liest. Also sonst bin ich damit nie in Berührung gekommen. Aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wenn ihr so früh auch schon mit dem Thema euch beschäftigt habt, wenn ihr schon den Kontakt so früh hattet, wie lange haben denn quasi die Recherchen wirklich gedauert, bis es dann von der Idee, Anfang der Recherche bis zum Film kam?
Ursprünglich wollten wir, dass es unser zweiter Film wird, nach Ich sehe. Und also gab es verschiedenste Aspekte, warum das schwierig ist. Wie schon erwähnt, ein historischer Film ist schwieriger zu finanzieren. Das konnten wir nicht in Österreich allein finanzieren. Ja. Da haben wir auch eine Koproduktion in Deutschland gebraucht, sozusagen, die nicht so einfach ist, weil es ja ein sehr dunkler und schwieriger Stoff ist, wo man auch in Deutschland nicht so einfach Geld dafür bekommt. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, dass das Drehbuch widerspenstig war, weil wir am Anfang uns dachten, weil uns diese Protokolle, also diese Verhörprotokolle so bewegt haben, ach, machen wir doch einen Gerichtsfilm daraus. Wir haben doch schon die Verhörprotokolle. Im Übrigen sind auch jetzt noch einige der Sätze, die im Film gesagt werden, tatsächlich direkt aus den Verhörprotokollen genommen. Das sind wahre Sätze. Mhm. Aber wir haben versucht, die erste Version dieses Gerichtsdrama war dann, als wir das dann evaluiert haben, schrecklich, weil man sozusagen zwei sprechende Menschen hat, einer verhört, die andere erzählt. Und rückblenden wollen wir nicht. Also sozusagen hat das Ganze, war das sehr distanziert und hat überhaupt nicht diesen Effekt gehabt, den wir gehabt haben, als sie zu uns gesprochen hat, quasi in den Protokollen. Okay. Der Rest von diesem Effekt, also dieser emotionellen Wucht, die wir empfunden haben, ist übrigens bei der Beichtszene, die jetzt im Film drinnen ist. Mhm. Da, glaube ich, sieht der Zuschauer oder da ist es, wie wir es erlebt haben, wo die Hauptdarstellerin in die Kamera direkt spricht und erzählt von ihrem Innenleben. Wir haben dann sozusagen verschiedenste Versionen weiter versucht und haben uns dann entschlossen, wir wollen ihre inneren Bilder, ihre inneren Zustände auch nach außen tragen und zeigen. Also wir wollen so einen, im klassischen Sinne ist der Film ja kein Horrorfilm, aber er ist so ein, wir nennen es oft so ein innerer Horrorfilm. Also er handelt vom inneren Horror der Menschen. Also von dieser Hauptfigur. Und
genau, über das bestimmende, der Leitfaden sozusagen, wie dieser Film sein soll. Weil man hätte natürlich einen viel ärgeren, so quasi klassischeren Horrorfilm auch daraus bauen können. Das haben wir auch überlegt, aber irgendwann kommt man sich dann auch so vor, dass man irgendwie, also man merkt, dass man eine Verantwortung einer real existierenden Person gegenüber hat und gibt auch so irgendwie unser Leitfaden. Und deren Leben wollten wir nicht so sehr verbiegen, dass es irgendwie in die Struktur eines Horrorfilms passt.
Ja, okay.
Was uns das irgendwie gelehrt hat, ist, dass es einfach wirklich wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen. Und zum Beispiel unser Film, also was wahnsinnig ein tolles Kompliment war, unser Film ist dann von einer Freundin mal verglichen worden mit dem Jeanne d'Arc-Film von Karl Theodor Dreyer, wo er auch am Schluss so weinend die Maria Flaconetti auch so in die Kamera schaut. Also das ist tatsächlich so ein bisschen wie Anja Blaschk bei der Beichte. Und gleichzeitig gibt es aber auch vom Bresson einen Jeanne d'Arc-Film, der ein ganz sprödes Gerichtsdrama ist, das sich nur an diese Akten hält. Und beide haben eine totale emotionale Wucht. Und man muss sich halt entscheiden, wo man hin will. Und wir waren dann eher bei dem Dreierfilm sind wir gelandet. Aber es gibt halt in jedem Stoff liegen verschiedenste Möglichkeiten, den zu erzählen. Und das ist schon faszinierend.
Ja, und das Schöne, finde ich, auch an der Horrorfilm-Crowd oder an den Menschen sozusagen, wir lieben ja Horrorfilme auch und Genrefilme, ist, dass sie ja meistens sehr offen sind. Also mir kommen sie oft offener vor als die Arthouse-Crowd sozusagen. Weil sie umarmen, also jedes Mal, wenn wir bei Horrorfilmfestivals sind, wo wir ganz stolz ja jetzt in Sitges irgendwie auch die ganzen Hauptpreise gewonnen haben, haben wir das Gefühl, dass das Publikum geht sehr offen hinein, umarmt diese Filme, ob sie jetzt gut sind oder schlecht, ob sie denen entsprechen, genau, ob sie ihren Erwartungen entsprechen. Und das finde ich so toll, weil wir auch so ins Kino gehen. Also ich finde, man sollte möglichst erwartungslos ins Kino gehen und nicht mit dem Ansatz, na, jetzt schaue ich mir mal an, ob das ein guter Film ist oder nicht, sondern ich gehe mal erwartungslos ins Kino und schaue mal, was auf mich zukommt und schaue, ob ich das nehmen kann, ob ich mich da rein quasi verführen lassen kann. Also zumindest will ich das von Filmen, kann ich mich reinziehen lassen und ich muss auch nicht von der ersten Moment nachdenken, sondern ich kann am Schluss nachdenken sozusagen. Ich will mal die Welt erleben, die mir da gezeigt wird. Und das kann halt die Horrorfilm, also die Genrefilm-Crowd so gut. Und daher finde ich, sind nicht so judgmental zuerst einmal und lassen sich mal ein auf etwas. Und wenn das dann gelingt, dann sind sie sozusagen, dann mögen sie das, ob das jetzt ein klassischer Genrefilm ist oder nicht. Und das finde ich so schön. Also The Witch ist ja zum Beispiel auch kein klassischer Horrorfilm jetzt, ne? Also,
ja, absolut. Absolut. Ja. Ja, ich glaube, Genre-Fans ziehen sich halt einfach selber das raus, was sie so ein bisschen brauchen. Und ich würde trotzdem sagen, dass Teufelsbad als Horrorfilm irgendwo durchgeht, weil trotzdem natürlich Dinge passieren, die absolut grauenvoll sind. Das heißt, jeder legt ja auch Horror ein bisschen selbst für sich aus. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, ein paar Leute bezeichnen auch als Folk-Horror. Da wäre ich vielleicht selber vorsichtig. Wobei ich sagen muss, die Natur spielt schon ein großer Punkt bei eurem Film auch. War das auch geplant oder ist das erst so während des Drehs entstanden? Weil ich fand, die Natur war schon auch wie so ein fast ein Hauptdarsteller.
Ja, das war
schön, dass du das sagst.
Ja, das war von Anfang an irgendwie auch so eine Idee. Also so einerseits, glaube ich, um diese Figur, die ja irgendwie in dieser Welt sich nicht zurechtfindet, wo sie irgendwie gelandet ist, weil sie irgendwie eine Außenseiterin ist und anders. Da wollten wir immer, dass die auch zur Natur irgendwie eine andere Beziehung hat. Also die hört zum Beispiel Musik, wo andere nur ein Knacksen von einem Ast hören. Und die ist als einzige irgendwie auch fähig, irgendwie die Schönheit dieser Welt zu sehen. Also die findet dann schillernde Fischschuppen und findet die faszinierend.
Oder Insekten, tote Insekten.
Die sieht irgendwie da was anderes in dieser Welt und in dieser schönen Natur als die anderen. Und die am Anfang beschützt die ja auch in gewisser Weise, weil die dann auch mit ihrer Freundin, die sie da findet, in dieser Höhle liegt. Das hat ja alles eigentlich, oder sie liegt am Moos und streichelt das Moos. Das ist was Schönes und sie Beschützendes. Und wie es dann halt bei einer Depressionserkrankung auch passiert, verliert diese Welt dann aber im Lauf des Films irgendwie die Farbe und die Schönheit und das Beschützende. Und das wandelt sich ein bisschen ins Gegenteil. Also wenn ihr dann später im Film so in einem Loch liegt und so wie diesen Galgen anschaut, dann hat das irgendwie also schon einen Versuch, sich zurückzuziehen. Aber es hat nichts Beschützendes mehr, sondern was weiß ich nicht, was Einsperrendes. Also ich glaube, die Natur wandelt sich im Verlauf vom Film auch und wird von was sehr Schönem zu was Kaltem und Bedrohlichem auch.
Im Übrigen ist auch das Steinhaus, also bei uns ist nicht nur die Natur, also in dem Fall die Natur ist ein Hauptdarsteller, das stimmt. Auch die Häuser sind bei uns, bei allen unseren Filmen lustigerweise immer sowas wie Darsteller, die uns sehr wichtig sind. Mhm. Und auch die, sozusagen das Haus, in dem sie wohnt, das duckt sich ja so hinein, also es verschmilzt ja mit der Natur eigentlich, mit diesem Hügel, da wächst ja so quasi fast das Moos drüber. Es war genauso beschrieben im Drehbuch tatsächlich. Okay. Wir schon wollten sozusagen, so wie sie sich dann zurückzieht, also in ihre Höhlen, sollte sich auch das Haus sozusagen mit der Natur verbinden und so versteckt und so verwachsen mit der Natur in diesem Hügel sozusagen sein.
Also es ist ein echter, ja, ein echter Ort, der gefunden worden ist. Ja. Das Lustige ist
nicht gebaut, das ist eine
echte Okay.
Ja, krass. Wir haben lang gesucht.
Okay, das ist krass, ja.
Da kann ich auch ganz gut sagen, was wir dran so lieben an echten Locations, weil es ist einerseits, ist es genau, wie es geschrieben war, dieses Haus, das wie ein Symptom einer Depression wirkt und sich da verstecken will. Andererseits hatte das Haus, was das so nicht geschrieben war, das ist dieser absurde Keller, wenn man da reingeht, der so ein bisschen ist wie fast so, also wo sie dann ihren Gebetsraum oder Altar oder sowas aufbaut. Und das ist fast sowas wie, könnte man sagen, sowas Dunkles, Unbewusstes, Unterbewusstes, das so unter diesem Haus liegt. Und das passt eigentlich auch wahnsinnig schön zu dieser Figur. Also ich glaube, das ist aber was, das wir uns in dem Sinn nicht im Drehbuch ausgedacht haben, sondern das findet man und dann passt es irgendwie zu dieser Figur und dann verwendet man das. Also ich glaube, wir sind Menschen, die, weil du vorher gefragt hast, ich glaube, wir haben wahnsinnig genau recherchiert, wir planen alles sehr genau, aber wir versuchen immer offen zu sein, wenn dann irgendwie, wenn eine Location irgendwie uns was schenkt oder die Natur oder Darsteller, Darstellerinnen, dann wären wir immer irgendwie bereit, das gerne anzunehmen, weil es den Film einfach wahnsinnig bereichert. Also bei The Lodge, um einen anderen Film zu nehmen, das Haus zum Beispiel haben wir eigentlich entschieden, weil es so einen wahnsinnig fantastischen Dachboden hat. Und der Dachboden kam im Drehbuch gar nicht vor. Also da war kein Dachboden, aber wir haben es wegen des Dachbodens genommen und haben dann quasi in den Dachboden eine Szene reingeschrieben, aber nicht irgendeine, sondern wir haben uns gedacht, wie bauen wir den ganzen Film, dass es dorthin führt, dass der Raum wirklich diesen Auftritt bekommt. Und das war aber gar nicht gedacht. Das ist so, man reagiert auf Dinge, die man findet. Und ich glaube, das macht Filme machen, dass er oft ein sehr trockener Prozess sein kann und sich anfühlt für, glaube ich, viele Menschen wie ein Abarbeiten von eines Drehbuchs. Das macht Filme machen interessant, wenn man die ganze Zeit so auf der Hut ist und mitdenkt und Dinge finden möchte.
Und das ist ja lustig, weil wir haben ja dann einen anderen Horrorfilm gesehen und entdeckt, der im gleichen Haus gedreht wurde. Bei The Lodge sind wir jetzt immer noch.
Ach,
wo der gleiche Dachboden vorkommt, aber nicht dramaturgisch oder im Drehbuch so benutzt wird, wie wir es machen, sondern sozusagen und daher auch
das
ganz...
Das Kinderzimmer.
Das ist das Kinderzimmer ist dort. Und es ist unterverkauft einfach. Also es entfaltet gar nicht die Wirkung, es ist lustig. Also man könnte sozusagen da richtig, also auch Filmstudenten zeigen sozusagen, was Räume, wenn man sie sozusagen im Drehbuch, also wenn man es dann in den was Räume machen, wenn man in der Geschichte den richtigen Ort für die richtige Szene findet. Das haben wir bei Ich sehe gelernt, weil da haben wir es zum Teil falsch gemacht. Da hat man immer durch Fehler.
Welcher Film war das, würde ich sagen?
Is Out There heißt das. Ist nicht besonders gut, muss man sagen, der Regisseur.
Habe ich nicht gesehen. Aber
ist sehr lustig, spielt im gleichen Haus.
Ja, das ist wirklich absurd. Ich glaube, das ist absurd,
wenn man
das
dann sieht. Ne? Zuerst haben wir einen Schock gehabt. Oh mein Gott.
Ja, wir haben uns den angeschaut, weil wir sind immer oder waren früher oft in Cannes und haben für einen Freund, der ein Genrefilmfestival hat, auch so gescoutet und Filme angeschaut. Und ich habe im Programm irgendwie gesehen, lustig, da ist einer, der ist quasi gedreht worden, ganz in der Nähe von da, wo wir gedreht haben. Und im Hotel, wo wir damals gewohnt haben in Kanada, haben sie uns auch erzählt, da gab es mal einen anderen Film, der hat auch da irgendwo im Wald gedreht und wir haben uns gedacht, so in der ärgsten Stresszeit im Schnitt, naja, machen wir das zur Entspannung, schauen wir uns, hat da irgendwie was anderes da im ähnlichen Wald entstanden ist und dann ist das wirklich zu 100% dasselbe Haus die ganze Zeit und wir waren geschockt.
Das glaube ich wirklich gerne, ja. Das ist ein witziger Zufall. Kommen wir nochmal auf die Hauptfigur zurück, Agnes. Die ja nicht nur, ja, das finde ich auch selber gesagt, ne, sie ist ja sowohl Opfer, aber wird auch eben zur Täterin im Film. Vor allem auch mit dem ganzen Verbinden natürlich mit Religion oder ich möchte schon fast sagen, auch ein gewisser Ritus, Vor allem jetzt auch in Bezug aufs Finale, ohne etwas zu spoilern natürlich. Aber wie habt ihr das verbunden, die Religion, dieser auch Teil Glaube, aber auch Aberglaube, zusammen dieser Depression und dann eben diesem Thema des mittelbaren Selbstmordes? Wie greift das für euch ineinander? Vor allem zu der Zeit damals.
Ja, tatsächlich war das in der Zeit so. Das ist eine recht interessante Periode sozusagen. Am Beginn der Aufklärung war, also laut all den historischen Recherchen, die wir da jetzt irgendwie haben, war das so, dass einerseits Glaube sehr stark war, noch, aber Glaube auch, vor allen Dingen unter Bauern. Das Milieu, wo das spielt, sind so Einzelgehöfte, wo auch Bauern sind gar nicht jeden Tag in die Kirche gegangen. Also wir haben auch viele Klischees über Bord geworfen bekommen, was Religionsausübung betrifft zum Beispiel. Und es gab aber auch schon zum Beispiel Priester, die gebildeter waren, weil Priester wurden oft aus Dörfern rekrutiert, dann in der Stadt gebildet, die konnten dann lesen und schreiben, haben Bücher gelesen und sind dann aber wieder in andere Dörfer zurückgeschickt worden als Dorfpfarrer. Und die wussten zum Beispiel schon, dass ein Unwetter oder ein Hagelsturm, der eine Ernte verwüstet hat, nichts damit zu tun hat, zum Beispiel, ob jemand sich umgebracht hat. Bauern haben ja geglaubt, wenn sich jemand umbringt, dann sozusagen in ihrem Aberglauben ist vielleicht, also sozusagen ist die Ernte in Gefahr, dann wird der liebe Gott sozusagen Unwetter schicken.
Ja.
Bauern haben das noch geglaubt und zum Schutz musste dann der Pfarrer zum Beispiel die Glocke im Kirchturm läuten, damit das eben nicht passiert, so eine Art Schutzzauber. Die Priester damals wussten schon, dass das nichts miteinander zu tun hat. Die waren aber abhängig von den Bauern zum Beispiel, dass die ihnen das Holz schlagen, damit die im Winter einheizen können oder dass sie ihre Felder bestellen, weil sonst hätten sie nichts zu essen gehabt. Also da gab es lustigerweise ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, sodass der Bauer, also der Pfarrer, obwohl er wusste, dass das völlig blödsinnig ist, die Kirchenglocke läuten musste, wenn es zum Beispiel einen Selbstmord gegeben hat. Also da gab's, also das ist eine sehr interessante Zeit, weil man viel machen kann an einerseits abergläubischen Riten noch, schwerer Religiosität, aber sozusagen
es wird einfach
Religion so eine, auch schon ein bisschen. Ne?
Ja, es wird einfach so eine insgesamt so eine mythische Welt für die meisten Leute, die die bewohnen. Wenn die einerseits quasi die Kirchenlehren befolgen, andererseits, wenn sie den Ochsenschädel im Teich finden, einen Schlamming, dann ist das irgendwie ein Zeichen, es ist ein großes Unglück, das bevorsteht. Also ich glaube, das ist insgesamt, da gibt es eine Welt, in der man sich nie so sicher sein kann oder sicher fühlen kann, weil es kann immer irgendwas Schreckliches, Unerklärliches auch passieren. Und ich glaube, unsere Hauptfigur ist da so ein bisschen anders. Die ist als extrem religiös gezeichnet, aber religiös im Sinne von, glaube ich, gläubig. Also die findet den Ochsenschädel ja tatsächlich auch schön. Also die hat da keine Berührungsängste mit diesen Dingen oder mit den toten Insekten. Also die sieht einerseits also Schönheit, wo andere nur Dreck sehen, und sie sieht auch Schönheit, wo andere quasi ein großes Unglück sehen. Aber in der Zeit und in der Welt, glaube ich, war das für die meisten so, dass die Welt halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad vollkommen unerklärlich war und dadurch auch bedrohlich.
Weil dieser, wie gesagt, gerade dieses abergläubisch-Rituelle kommt halt dann doch ziemlich raus. Aber wenn das genau in diese Zeit passt, ich dachte, es wäre noch die Zeit gewesen, wo es wirklich sehr streng gläubisch war. Aber dann macht das auch natürlich im Kontext auch dann mehr Sinn.
Da waren viele dieser Dinge, also ich meine, das ist ja auch, was dann auch hineinspielt, ist die Medizin. Richtige Ärzte konnten sich die wenigsten Leute leisten. Also die waren nie bei wirklichen Ärzten, sondern immer beim Bader sozusagen, also so eine Art Laienarzt,
der
Bathaus ordiniert hat. Und die Dinge, die wir da recherchiert haben für den Film, die sind alle tatsächlich so praktiziert worden. Und das spielt natürlich da auch hinein. Also dieses Nichtwissen um den menschlichen Körper und die Seele sozusagen, passt auch rein oder ist Teil dieser unerklärlichen, mysteriösen, bedrohlichen Welt. Also zum Beispiel die Behandlung mit dem Pferdehaar im Nacken. Dachte einfach, Melancholie wird verursacht von einem Gift, das im Körper ist, und das muss man rausziehen. Deswegen hat man eine Wunde irgendwie hinzugefügt und entzünden, also hat dafür gesorgt, dass sich die entzündet, weil wenn das eitert, dachte man, der Eiter, der rauskommt, das ist das Gift, das Melancholie verursacht. Also man glaubt, man reinigt den Körper eigentlich, aber das ist so viele dieser Dinge, dafür hatte man keine Belege, aber für diese ganze Welt hatte man keine Belege. Man wusste viel nicht und hat viel angenommen.
Im Übrigen, das mit den Wunden hat man bis in die 1960er Jahre in Österreich, haben das Bauern an Rindern gemacht. Also, also in Ohren so eine kleine Wunde gemacht, Dreck reingeschmiert, damit das eitert, weil sie geglaubt haben, das sozusagen reinigt. Das reinigt. Also okay. Das ist noch gar nicht so lange her. Also.
Okay, es war eine sehr unangenehme Szene. Ja, da hat es mich auch kurz ein bisschen im Nacken geschüttelt.
Sehr gut, sehr gut.
Was das Grafische angeht sowieso, da habt ihr wieder gute Arbeit geleistet. Also da habt ihr mich einige Male geschüttelt. Akte zu der verkörpert von Anja Plasch, hervorragende Leistung, also unfassbar, wirklich absolut mitgelitten, mitgefiebert. Macht sie wirklich ganz, ganz großartig. War ja auch natürlich eine schwierige Rolle. Wie hat sie sich da vorbereitet? Könnt ihr so ein bisschen was erzählen?
Ja, wir haben zuerst über das Drehbuch, wir haben sie für die Musik angefragt eigentlich. Da hat sie das Drehbuch gelesen dafür, weil sie ist ja ursprünglich Musikerin.
Genau, die hat auch komponiert, die euren Soundtrack gemacht. Genau, genau, ja. Auch super, ja.
Aber die hat das dann gelesen und hat so stark darauf reagiert und hat so viel über diese Figur schon gewusst, dass wir uns gedacht haben, okay, das ist vielleicht eine Idee, die das auch spielen zu lassen, weil, also, man kann sich natürlich nicht genau vorbereiten, das hat sie auch gemacht. Also die hat, weiß ich nicht, einerseits körperlich sich auf die Kälte und die Arbeit vorbereitet mit Eiswürfelbädern, andererseits
Barfuß gehen,
also diese Dinge dann, aber auch religionsgeschichtlich und auch in ihrer Familiengeschichte hat die irrsinnig genau recherchiert. Also die hat sich großartig vorbereitet. Das sind aber Dinge, die könnte theoretisch mehr oder weniger, könnten sich viele Schauspielerinnen aneignen, so, aber dieses Grundverständnis für diese Figur ist was, das die Anja immer schon hatte. Und ich glaube, das ist so mit das Ausschlaggebende, warum das niemand so gut hätte verkörpern können wie die. Die hat einfach wirklich verstanden, einerseits wer die ist und war andererseits so mutig, sich dem wirklich zu öffnen. Das ist natürlich irgendwie gefährlich auch. Das ist wahnsinnig belastend. Aber die Anja hat sich wirklich bis zur Selbstaufgabe da geöffnet, weil sie einfach gesagt hat, sie findet es wichtiger, die Geschichte dieser Frau jetzt ehrlich und so schmerzhaft, wie sie war, zu erzählen, als dass sie auf sich selbst aufpasst. Also das war ein Fall, wo wir eher so als Regisseure auf die Schauspielerin aufpassen mussten, weil sie sich dem so sehr überantworten wollte.
Und sie hat ja selber, also bäuerlichen Hintergrund, sie ist eben am Bauernhof aufgewachsen mit einer Schweinezucht, sie hat sich dann mit ihren Vorfahren und auch Frauenfiguren in ihrer Familie beschäftigt. Sie ist zurückgegangen quasi in ihre Familie, sie hat ihren Dialekt wieder angenommen, den sie früher gesprochen hat. Und ja, sie ist eine Künstlerin, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und hat irgendwann einmal dann gesagt, na ja, ist das eh für euch in Ordnung? Heute wäre ja vielleicht die Agnes hätte sie vielleicht doch den Ausweg, eine Künstlerin zu werden. Also sozusagen die Idee, dass diese Figur damals sozusagen halt in so einem Gefängnis gelebt hat und nicht in die Welt gepasst hat, nicht hineingepasst hat dorthin, in die Arbeit vielleicht, die sie machen hat sollen. Und also diese Idee sozusagen, glaube ich, kennt sie. Also und konnte da sehr gut anknüpfen. Und ja, die Anja ist ein sehr spiritueller Mensch. Und ja, das hat auch so spirituelle Räume eröffnet, glaube ich, die sehr wichtig waren in dem Film.
Ja, und rein pragmatisch muss man sagen, die ist einfach auch vielleicht von ihrer Musikerinnenkarriere, die ist gewöhnt, wahnsinnig diszipliniert, immer wieder, also Dinge wiederholen zu können. Also so wie man es in der Musik ja auch irgendwie, um was zu üben, machen muss. Das heißt, die konnte, obwohl nicht professionell ausgebildet sozusagen, konnte die 10-mal jedes Take genau gleich wiederholen. Das war auch irgendwie ein Ehrgeiz, dass sie das quasi kann, wie eine professionelle Schauspielerin.
Ja, wow. Aber
gleichzeitig hat die halt auch, weil sie so eine Performerin ist und weil sie sich auch der Rolle so öffnen wollte, wollte die in jedem dieser 10 Wiederholungen wirklich was spüren und wirklich was erleben und nichts vorspielen, sondern empfinden. Und das ist wahnsinnig besonders in dieser Kombination und das haben wir sozusagen eigentlich so noch nie erlebt mit einer Schauspielerin.
Und wir sind, wir mögen das auch. Also wir sind nicht Menschen, die ein Drehbuch schreiben und das wird dann technisch abgearbeitet, sondern wir sind daran interessiert, also wir schreiben ein sehr genaues Drehbuch, wir bereiten uns sehr genau vor, aber dann in dem Moment sozusagen kann eben auch Chaos eintreten oder kann sozusagen was Unvorhergesehenes passieren. Wir arbeiten gern mit Laiendarstellern, also die Fischer im Film sind alle echte Fischer, die Karpfenabfischer und so. Also wir mögen sozusagen, dass da echtes Leben möglichst viel und vor allen Dingen in einem historischen Film total wichtig, damit das irgendwie eine Kraft bekommt, damit das nicht nur so ein historisches Gemälde ist, dass da echtes Leben drinnen steckt. Und das haben wir mit Tieren versucht und mit Laiendarstellern versucht und genau, und die Anja hat uns das so und so sozusagen geschenkt auch, Kraft ihres Talents.
Das spürt und sieht man auf jeden Fall. Also es ist eine herausragende Leistung. Und
übrigens, weil du gesagt hast, ich konnte 10-mal alles wiederholen. Eine der wichtigsten Szenen im Film gegen Ende, diese Beichte oder das Geständnis, wo sie sozusagen ja auch minutenlang dann quasi spricht darüber, über ihr Innenleben, das haben wir nur ein einziges Mal gedreht.
Naja, okay, wow. Ja,
also quasi aber auch mehr oder weniger so mit Ansage, also natürlich, wenn es irgendwie schief gegangen wäre, hätten wir uns was anderes überlegen müssen, aber eigentlich ist ja, was diese Frauen wollen, die, also alles, was sie tun, tun sie nur für den Moment, dass der Priester sie von den Sünden freispricht. Das ist der wichtigste Moment, auf den alles hinzuläuft, aber es war nicht so, dass der Priester, da gab es keine Garantie, also es hätte sein können, dass der die nicht freispricht. Das heißt, da war ein irrsinniger Druck auf dieser letzten Beichte, die man tatsächlich ja auch nur einmal, also du kannst nur einmal beichten.
Du hast nur eine Chance, ja.
Ja, eine Chance.
Und deswegen kam es uns urkomisch vor zu sagen, gibt es Take 7 der letzten Chance, sondern das war genauso in diesem System, dass man gesagt hat, jetzt gibt es eine Beichte und egal was du machst, das ist jetzt deine Beichte. Und war es dann auch und das war ziemlich überwältigend auch für, also hat dazu geführt, dass der Kameramann nachher auch gleich gesagt hat, er würde jetzt auch gern beichten, weil es war ein echter Priester, der da war. Und dann wollten gleich einige Leute beichten.
Echter Priester hat sich auch gefreut, dass so viele Leute beichten wollten.
Endlich mal wieder. Ja, aber wirklich, also heraus, die Szene ist auch Wahnsinn, sehr intensiv. Und generell euer Film ist halt erneut, das könnt ihr ja eh sehr gut, sehr intensiv. Also wie gesagt, ja, einige Szenen, die mich wirklich richtig gepackt haben, was der Film ja auch soll. Gerade auch mit ihrer Leistung dann zusammen und der ganzen sehr schweren Thematik des Films. Konntest du am Set dann auch mal abschalten in den Pausen? Hat sie das hinbekommen, trotz dieser intensiven, des Reinlehnens in diese Figur? Oder war sie schon sehr drin in der ganzen Drehzeit?
Ich glaube, sie war schon sehr drinnen, aber wir haben dafür ja als Regisseure die Verantwortung. Mhm. Und das heißt, je schwerer das Thema ist, desto mehr muss man jenseits des Drehs versuchen, es so angenehm und, um nicht zu sagen, so lustig wie möglich zu machen. Und wir haben zum Beispiel immer wieder gekocht für das Team. Wir haben versucht sozusagen, also die Karpfen, die wir abgefischt haben, haben wir dann manche auch quasi frittiert und dem Team quasi dann gekocht. Wir haben auch quasi Feste gefeiert. Es war zur Zeit von Corona und wir waren abgeschottet quasi in dieser Gegend und konnten eh nicht rausgehen. Also haben wir sozusagen innerhalb des Teams versucht quasi, das so schön wie möglich zu gestalten für alle Beteiligten, weil es ist ja für alle dann ein schweres Thema.
Na klar, absolut, ja.
Genau, wir sind Eisschwimmen gegangen. also,
es war eine wahnsinnig schöne, es war tatsächlich eine wahnsinnig schöne Erfahrung und der Film war, der war nicht einfach herzustellen, aber das war, die größten Schwierigkeiten waren im Vorfeld. Das war, wie wir gesagt haben, das Drehbuch zu schreiben, die richtige Form zu finden, den Film zu finanzieren. Tatsächlich im Schnitt war es dann auch nicht so einfach, wie wir uns gedacht haben, aber der Dreh an sich war wahnsinnig schön und sehr beglückend.
Ja, okay. Das ist gut zu hören, wenn man das fertige Produkt dann sieht. Das ist hinter der Kamera dann doch entspannt.
Ich glaube, das ist auch den Mies, also wenn man, also ich glaube auch Kinder oder also auch bei Ich sehe, wir haben mit den Zwillingen, mit denen wir gearbeitet haben, in den Drehpausen also viel Tischtennis gespielt. Wir haben mit denen eine irrsinnige Hetz gehabt, wie man auf Österreichisch sagt. Ich glaube, dass sozusagen anders würden diese Performances, also nicht zustande kommen. Na gut, also du sagst früher, nicht über einen ganzen Film sozusagen. Ja.
Also weil die müssen ja jeden Tag kommen, die müssen das wirklich jeden Tag machen wollen. Also selbst immer so, sagen wir mal, wie in der unter schweren Anführungsstrichen guten alten Zeit macht, gibt es ein großartiges Making-of von der Nightmare on Elm Street Film, wo ein Kind weint und so, also die Frage war, wie das gemacht wurde und da ist halt so, ja, am Skript war der Vater da vom Kind und hat gesagt, ja, deine Mama ist gestorben. und dann weint halt das Kind. Und dann ist Cut und dann sagt er, na, deine Mama ist doch nicht gestorben. Und dann ist Take 2, dann sagt er, na, ich habe mich geirrt, sie ist doch gestorben. Und das geht halt dann 4 Takes gut und dann irgendwann hat das Kind halt kapiert, dass es da verarscht wird sozusagen.
Ja, okay.
Und
ja,
so will man, also so will man ja nicht arbeiten einerseits und andererseits ist das sowas, das man einmal machen kann, also offenbar in dem Film, aber nie über einen ganzen Film. Das heißt, wenn jemand einen ganzen Film lang immer wieder beiträgt und dabei ist, wie die Kinder bei Ich sehe ich sie oder wie die Anja da, dann ist das, glaube ich, schon ein Zeichen, dass man sich da in einer gewissen Weise irgendwie...
Ein Vertrauen, also das geht ohne Vertrauen und ohne sozusagen, dass man ein gesundes Klima hat, geht das gar nicht. Also.
Und bei Ich sehe zum Beispiel, die Kinder haben ja nie, also die kannten nicht die ganze Geschichte, wir haben auch chronologisch gedreht über jeden Film, die sind dann irgendwie reingewachsen, haben das ziemlich als Abenteuer empfunden, haben auch mitgeholfen, so weiß ich nicht, den Videomonitor aufzubauen, dann den Fuzzle-Check zu machen bei der Kamera, die waren all over the place sozusagen.
Okay.
Und haben, wie sie zum ersten Mal dann im Tonstudio zum Nachsynchronisieren so ein paar Kleinigkeiten gesehen haben, das war das Erste, was sie gesehen haben, und das war jetzt keine, also keine gewalttätigen Szenen, da waren die völlig fassungslos und haben gesagt so, sie hätten nie geglaubt, dass das so spannend wird. Sie dachten, das ist ein wahnsinnig langweiliger Film, wo sie die ganze Zeit von links nach rechts gehen und im Maisfeld Fangen spielen. Also die haben quasi hatten eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was der Film ist. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Wahrheit, die Menschen, die nicht dabei waren, die nur den fertigen Film sehen, nicht wissen können oder nicht voraussehen können. Aber für die Menschen, die daran beteiligt sind, das herzustellen, ist es immer ganz was anderes. Und das kann wunderschön sein, aber oder auch schrecklich natürlich, aber das kann man oft nicht ganz am fertigen Film ablesen.
Ja, gerade mit Kindern ist natürlich immer eine Sache, aber habt ihr ja auch Erfahrung durch Ich sehe, von daher
konntet
ihr da sehr nicht.
Wir haben immer, The Lodge, es waren auch 2 Kinder.
Ja, also genau.
Wir lieben es, also sozusagen.
Und wir sind tatsächlich mit allen.
Also seid ihr schon Profis.
Ja, wir sind mit allen diesen Kindern
immer noch. Das ist so toll, weil das sind halt auch unberechenbare Schauspieler zum Teil. Und das ist so toll, weil sozusagen da gibt es, also weil die bringen dann immer was Unmittelbares ein in den Film. Und das ist irgendwie sehr schön. Und außerdem bei Kindern ist es auch so, dass die direkt reagieren. Also wenn ich dann einem Kind sage, du das, warum hast du das so oder mach doch das so und so, versucht das Kind ganz ehrlich, glaube ich, das umzusetzen. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich was falsch dem Kind gesagt oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Während mit erwachsenen Schauspielern ist das viel komplizierter, weil natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen ihre eigenen Ideen auch von einer Rolle oder von einem Ding haben. Und ob sie dann das machen, also ich exkludiere da jetzt Anja Blaschk explizit, aber ob sie das dann versuchen wirklich zu machen, was wir sagen, weiß ich nicht. Ich sehe nur, das Ergebnis ist vielleicht nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Insofern ist diese Ehrlichkeit, die Kinder per se mitbringen, großartig sozusagen. Also das, weil da ein ganz ehrliches Arbeiten möglich ist.
Mhm. Ja, und es ist auch wirklich, also Filme machen ist ja auch immer einen Teil seines Lebens verbringen, also mit Menschen, mit einem Thema, mit Arbeit. Und das will man natürlich auch, dass das irgendwie interessant ist und auch bis zu einem gewissen Grad so schön wie möglich halt. Und mit den Zwillingen von Ich sehe, habe ich vorher ganz kurz gesagt, sind wir immer noch in Kontakt, sind wir immer noch befreundet, die sind wir irgendwie ab und zu, verstehen uns wirklich immer noch gut. Und das ist halt schon schön, weil es halt irgendwie so ein, also natürlich ist es nicht, dass hätte man eigene Kinder, aber es ist so ein Teil des Aufwachsens irgendwie mitbegleitet zu haben und die jetzt als Erwachsene zu sehen, ist schon was ganz Besonderes.
Ich glaube, es ist einfach immer eine Frage, also ich bin zutiefst der Ansicht, dass ich alle Menschen auf Augenhöhe, dass ich bin mit allen Menschen auf gleicher Augenhöhe. Also es gibt jetzt, also auch mit Kindern. Also für mich ist das nicht so, dass die nicht auf Augenhöhe sind. Also Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen natürlich und sozusagen können beurteilen Dinge unterschiedlich. Und manchmal muss man natürlich Dinge, also für Sicherheit sorgen sozusagen bei manchen Dingen. Aber ansonsten kann man mit Kindern auf Augenhöhe sprechen meistens. Also
sollte man dann auch.
Sollte man auch, genau. Ja, sehr, 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 sehr cool, auf jeden Fall. Und weil eine Sache noch zu Behind the Scenes ganz kurz, weil das hatte ich mal, ich hatte in einer Kritik gelesen, da war jemand irgendwie sehr, hat sich am Film sehr aufgehangen aufgrund der irgendwie Gewalt an Tieren. Da war ich schon so, bevor ich den Film auch gesehen habe. Es gibt ja im Film eine so eine Schächtungsszene mit einer Ziege. War die echt oder war das gefaked?
Ja, also das ist mehr oder weniger beides sozusagen. Also es ist tatsächlich eine echte Ziege oder war eine Tierärztin und ein Fleischhauer da, die quasi eine Schlachtung vorgenommen haben. Das war eine Ziege, die mehr oder weniger eigentlich sowieso geschlachtet worden wäre aus sozusagen gesundheitlichen
Gründen. Und zwar ein halbes Jahr früher schon, ja, hätte man diese Ziege geschlachtet. Also okay. Sie hat weniger,
für den Film haben wir jetzt, dass sich die auch an den Ort gewöhnt, konnte die irgendwie dort sein. Und ich glaube, das war vermutlich jetzt eher das beste Halbjahr, das die Ziege verbracht hat, weil es halt irgendwie dort in der Natur irgendwie schöner ist und das, die ist halt geschlachtet worden auf eine Art, wie es allen Vorschriften.
So, allen also es wurde alle gesetzlichen, ja, Vorschriften eingehalten.
Okay.
Ziege hätte geschlachtet werden sollen, müssen, ja, und zwar schon früher. Und
ja, die geschlachtete Ziege ist dann verwendet worden.
So. Ja, okay, alles klar.
Genau, die geschlachtete, ja, so kann man es ausdrücken, die geschlachtete Ziege ist verwendet worden.
Ist verwendet worden, ja.
Genau.
Das Thema Mutterschaft ist ja auch erneut ein großes Thema in eurem neuen Film. Agnes möchte unbedingt gerne schwanger werden und ein Kind kriegen, was ihr Mann ja nicht erfüllen kann. Das Thema Mutterschaft beschäftigt euch ja quasi in allen euren Filmen. Was ist da eure Faszination hinter oder wie kommt es dazu?
Naja, wir würden es vielleicht ein bisschen erweitern. Es ist so nicht nur Mutterschaft, es ist so ein bisschen Familie, das Thema der Familie. Mhm. Und das beschäftigt uns, glaube ich, weil es so wie eine Keimzelle der Gesellschaft ist, an der man größere gesellschaftliche Konflikte irgendwie gut wie unter einem Brennglas intensiviert auch darstellen kann. Und ich glaube, es geht sehr viel bei Müttern und Kindern, geht sehr viel um Vertrauen und es ist sowas wie ein Urvertrauen, das man irgendwie voraussetzt. Und wenn das erschüttert wird, ist das, was das uns immer interessiert. Und bei der, oft sind es dann auch Familien über Leerstellen, wie bei The Lodge, wo die Mutterfigur ja aus dieser Familie rausgenommen wird. Und das ist, das kreist mehr oder weniger um diese Leerstelle und um diesen Schmerz, der versucht wird, also quasi wo versucht wird, das wieder aufzufüllen. Und auch bei der Agnes, wie du gesagt hast, die will schwanger werden, also die will, dass das irgendeine Familie wird, aber da ist was inkomplett sozusagen. Also die schafft es nicht, das Bild, das erwartet wird, das die Gesellschaft auch projiziert auf sie, das hat so zu sein, dass da ein Kind Teil dieser Familie ist, das schafft sie nicht zu erfüllen, das schafft der Ehemann nicht zu erfüllen und das intensiviert mehr oder weniger deren Probleme.
Also ich gebe jetzt mal zum ersten Mal übrigens eine persönliche Antwort, weil es wie diese Frage, also ich habe schon viel drüber nachgedacht, ja, weil es wird tatsächlich immer wieder gestellt. Und also als ich Mutter wurde, glaube ich, also es war für mich eines der existenziellsten oder das existenziellste, was in meinem Leben jemals stattgefunden hat, weil an die Geburt kann ich mich ja nicht erinnern. Also Geburt zu geben oder sozusagen Mutter zu werden mit all dem, was das mit sich bringt, ist, glaube ich, das existenziellste, was in meinem Leben passiert ist. Mhm. Das kann man jetzt sagen, dass es manchmal auch traumatisch ist sozusagen, dass es beglückend ist, also es hat sehr, sehr viel. Aber ohne Mutterschaft gäbe es uns ja alle nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es für alle Menschen, und ich tue jetzt da die Vaterschaft inkludieren, also es geht ja nicht nur um den Akt des Kindkriegens, sondern in der modernen Welt sozusagen werden ja Männer immer weiter inkludiert, in was es bedeutet sozusagen, von der Sekunde Null an quasi dieses Kind auf die Welt zu bringen und dafür verantwortlich zu sein. Und das ist einfach, glaube ich, eine wahnsinnig überfordernde Aufgabe und bringt und berührt quasi alle Probleme, die alle Menschen, also die Menschheit hat in dieser Familie, die man dann ist. Und ich glaube, das ist sozusagen das Kern, die, wie sagt man da, Kern, wenn das nicht Kernspaltung, sondern es ist quasi ein Atomkraftwerk. Also es ist quasi der Urknall. Und deswegen sozusagen ist das, glaube ich, auch so ein Thema, das ganz existenziell ist und an dem man ganz viel zeigen kann. Der nächste Film übrigens spielt wieder in einer Familie.
In einem Haus, in einer Familie.
Mit hoffentlich einem schönen Dachboden.
Es geht um Exorzismus.
Na gut, ja. Absolut. Also natürlich, es ist ein Grundding, aber es natürlich zieht sich natürlich auch sehr durch eure Filme, deswegen muss ich es einmal reinfragen. Weil es natürlich ein wiederkehrendes Topic bei euch ist. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr aufschlussreich. Sehr vielen, vielen Dank. Bin sehr gespannt. Ihr seid ja mit dem Film in der Einreichung für den Oscar nächstes Jahr. Was denkt ihr? Wie seht ihr eure Chancen?
Wird sicher super, gewinnen wir leicht.
Ja, das denken wir doch alle.
Ja.
Nein, aber wirklich, drückt dir die Daumen auf jeden Fall. Es ist ein fantastischer Film. Hat wirklich sehr gefallen, hat genau meine Sweet Spots getroffen. Viel Erfolg mit dem Film auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Gespräch euch.
Danke.